Heute über Gleichgültigkeiten gegen die Kultur. Eine Vorlesung von Herbert Marcuse, geboren 1898, verstorben 1979. Marcuse war ein deutsch-amerikanischer Soziologe, Politologe und Philosoph. Seinen Vortrag haben wir in der Sendereihe der RIAS Funk-Universität gefunden. Dort ist er am 17.03.1959 erstmals ausgestrahlt worden.
Streng genommen gibt es keinen Gegensatz zur Kultur. Wir wissen von niemand außerhalb. Jede Gesellschaft hat eine. Wer lebt, hat Kultur. Menschen, die ihr Leben in Gemeinschaft von Tieren zubrachten, existieren nur im Roman. Das Wort kulturlos bezeichnet deshalb nie die Abwesenheit von Kultur, nur die Abwesenheit einiger ihrer Elemente. In diesem Sinne gab es immer Schichten und Einzelne, die kulturlos waren. Ihnen fehlten Kenntnisse, Absichten, Gebärden, die zu einer konkreten Kultur gehörten. Der Begriff kulturlos kann deshalb immer nur innerhalb eines ganz bestimmten Gebildes sinnvoll sein. Es gab schon ebenso viele Kulturlosigkeiten wie Kulturen. Woran messen wir heute, wenn wir dies kulturlos, ziemlich gedankenlos, aussprechen? An einer Tradition, deren wesentliche Ingredienzen Scholastik und Humanismus gewesen sind. Es gab, sagen wir um 1900, eine innere Ausstattung, Kultur genannt, mit der man zu Hause, in der Schule, in der Universität, in der guten Gesellschaft versehen wurde. Sie war ein inneres Mobiliar, das gegen 12 Jahre Schulgeld und einige Semester Universitätsgebühren geliefert wurde. Jeder, der diese Innendekoration des Ich bezog, hatte Kultur. Man versuche nicht, hier feine Unterschiede zu machen. Kultur ist zunächst eine ortsübliche Bekleidung von Körper und Seele. Und was nun heute kulturlos genannt wird, ist immer noch bezogen auf jene Ausstattung von 1900, ist auch gar nicht auf anderes beziehbar, weil ihr Wert zwar seit langem in Frage gestellt ist, weil sie aber keiner neuen Produktion Platz gemacht hat. Blicken wir im Besonderen auf die deutsche Kulturlosigkeit, so finden wir etwa 3 Ursprünge. Die vielberedete Zersetzung jener allgemein anerkannten, aber verschieden interpretierten Tradition, ihre Verdünnung infolge ihrer Verbreitung und die Zerstörung vieler Überlieferungen durch den Einbruch des Jahres 1933, der sowohl Familientraditionen als auch institutionelle Träger des Erbes vernichtete. So wachsen, wie man sich ausdrückt, kulturlose Generationen heran. Das ist allerdings eine Wendung, die verdeckt, dass ein Gutteil der Älteren auch nicht mehr von der Kultur erfüllt ist, die man nur noch besitzt. Sehen wir diese Älteren genauer an, so finden wir mehr als eine Herkunft. Die eine, die in der deutschen Klassik kulminierte, und die andere, die von der Frühromantik Kierkegaard, Schopenhauer und Nietzsche zum Beispiel in den Existenzialismus mündete. Offiziell gibt es nur die erste. Die Isolierung der beiden gegeneinander ist künstlich und schenkt Einsichten. Beispiel: Thomas Mann. Trotz aller oft bekundeten Verehrung für Goethe war ungoethisch im Superlativ. Heinrich Mann, trotz aller Abhängigkeit von Nietzsche, war unnietzschisch im Superlativ. Aber unsere Frage ist nicht, welche dieser beiden Traditionen voll Zukunft ist und welche schon völlig der Geschichte angehört. Unser Problem ist das Verhältnis des Einzelnen zu den aufgespeicherten Schätzen, wie sie in Museen und Bibliotheken an historischen Stätten zur Verfügung stehen, wie sie in Lehranstalten, Konzerten, Theatern, Ausstellungen angeboten werden. In Form einer Frage lautet das Thema: Wie weit interessiert man sich für das Bildungsmaterial, das allerdings mit diesem Wort zwar eindeutig, aber recht hässlich bezeichnet ist, denn was Material genannt wird, besteht auch aus den edelsten Formen. Es muss aber jeder Versuch abgelehnt werden, die Antwort von den Konsumzahlen abzulesen. Die Statistik hilft, wenn sie den Seifenverbrauch, nicht wenn sie den Notenverbrauch feststellt. Es ist noch keine Methode gefunden worden, die erfasst, wie viel Frieden die Religionen, wie viel Trost die Philosophien, wie viel Glück die Künste spenden. Ist überhaupt noch nennenswert, was der Geist leistet? Zur Überwindung des Leids, zur Bereicherung der Lebenslust? Wie weit nährt die Kultur noch, wie weit ist sie nur ausgestellt? Das ist die Frage. Die Besucherzahlen der Kirchen, der Universitäten, der Kunstausstellungen sagen überhaupt nichts aus, weil sie auf unendlich viele, recht verschiedene Ursachen zurückgeführt werden können. Dass die Kultur nicht mehr recht Leben spendet, dürfen wir wohl einem überwältigenden Eindruck entnehmen, der mehr oder minder offenbaren Gleichgültigkeit. Aber sie ist nicht allenthalben gleich gleichgültig. Vielleicht sollte man 4 Grade unterscheiden zwischen einer Quasi-Gleichgültigkeit und der offenbarsten Unbekümmertheit. Die Gleichgültigkeit der schöpferischen Nihilisten, die Gleichgültigkeit der Mittler, die Gleichgültigkeit der Gebildeten und die Gleichgültigkeit in der Massenkultur. Erstens, der schöpferische Nihilist. Er erscheint als ein Zusammen von Gleichgültigkeit und Feindseligkeit. Die sichtbarste Illustration ist Jean-Jacques Rousseau mit seinem Traum vom glücklichen Nichtwissen und seinem Hass gegen die verderblichen Reflexionen. Er leitete den Prozess des modernen Nihilismus ein, einen der lebenskräftigsten Vorgänge unserer Ära. Während kulturlos lediglich eine Einschränkung ist, wurde jene pathetische Gleichgültigkeit, so kulturfeindlich sie auch aussieht, die vitalste Äußerung der letzten 2 Jahrhunderte. Wir denken an Emerson, an Nietzsche, an ihre Aufsässigkeit gegen die Kostbarkeiten der Jahrtausende. Wir denken an Leo Tolstoi, einer der großen Nihilisten, wie Leo Schestow im Detail nachgewiesen hat und wie ich ihn in meinem Buch »Philosophie des Glücks« zeigte. Das lebende Zentrum unserer Kultur ist in jenen Schöpfern, die, wie gleichgültig und feindselig sie auch gegen das große Erbe gewesen sind, trotz ihres Nihilismus die Träger und Erneuerer der Tradition, die Mehrer außerordentlicher Schöpfungen gewesen sind. Eine der beachtetsten Äußerungen dieser Gleichgültigkeit erschien als Primitivität. Sie ist uns bekannt in 3 wesentlich verschiedenen Gestalten. Als Simplizität, selbst vom durchschnittlichen Niveau aus gesehen, als Stadium der Unentwickeltheit, dann als jene Manieriertheit, die ein Pendant zum Überspitzten ist, eine Gestalt des Preziosen. Wichtig in unserem Zusammenhang wird das Primitive, das auch ohne jeden feindlichen Bezug zur erreichten Differenziertheit ein Neubeginn inmitten des Höchstentwickelten ist. Alle 3 Primitivitäten können sehr gut an Kindern studiert werden. Sie sind noch nicht Erwachsene und so völlig gleichgültig gegen das komplizierte ideologische Milieu der Großen. Sie sind altklug und spielen Kinder. Sie sind Originale, kreativer als die Entwickelteren, weil eine Entwicklung, die nicht mehr weiterführt, von ihnen nicht repetiert, sondern beiseite gelassen wird. Um zusammenzufassen, Gleichgültigkeit und Feindseligkeit selbst gegen die verehrtesten Heiligtümer, heilige Stätten, gefeierte Werke, verehrte Personen, braucht nicht das Symptom einer Verödung, kann durchaus das Zeichen eines Anfangs sein, der in seiner Einfachheit über das Komplexe hinausführt. Aus einer anderen Sicht gesehen, eine Nicht-Gleichgültigkeit kann das Pathos für Verstorbenes sein, ein Nicht-sich-trennen-können von Mumien. Die meistverlästerte Tendenz der neueren Zeit, Kierkegaards, Schopenhauers, Tolstois Gleichgültigkeit gegen die schimmernden Errungenschaften der Jahrhunderte, ist die erhabene Indifferenz gegen eine Kultur, die nirgends stärker lebt als in dieser Gleichgültigkeit. Zweitens, die Mittler. Diese sehr vitale Indifferenz in dem schmalen Bereich, in welchem die stärksten Wurzeln einer Kultur liegen, ist den meisten verdeckt von der viel verbreiteteren Indifferenz, und zwar unter jenen, welche die Brücke zu den Gebildeten zu schlagen haben. Die Mittler, Lehrer, Kritiker, Lektoren und Bildungsreporter sind zu einem guten Teil recht gleichgültig, mit einem eher professionellen Interesse am Zwischenhandel, welches das Ausmaß ihrer Uninteressiertheit verdeckt. Man kann sie nicht benennen, indem man ihnen ein Etikett anhängt und so etwa unterscheidet zwischen Reproduktiven und Verkäufern, entlang der Linie, dass ein Romancier produktiv, sein Referent reproduktiv und der, welcher den Waschzettel schreibt, Verkäufer ist. Die Referenten Lessing und Kerr waren schöpferischer als viele Dramatiker, die von ihnen nur kritisiert wurden. Der Feuilletonist Alfred Polgar schuf mehr Poesie als manche 5-aktige Tragödie, die er beflügelte, indem er ihr schöne, kluge Sätze anhängte. Es gibt keine Rangordnung zwischen denen, die Natur und Geschichte und denen, die Kunstwerke und Philosophien darstellen oder deuten. Wenn Georg Simmel über Kant und Rembrandt schrieb, war seine Arbeit nicht die Krücke für geistig Minderbemittelte. Übrigens eine wichtige Leistung. sondern auf dem Niveau derer, über die er schrieb. Ob jemand schöpferisch ist oder nur ein Mittler, ist nicht der Gattung anzusehen, in die er einrangiert wird. Der Mittler ist nicht durch das literarische Genre zu bestimmen, in dessen Medium er vermittelt. Feuilleton oder Kritik oder Biografie oder Kunstgeschichte. Er ist bestimmbar nur psychologisch und in seiner Funktion. Er ist überlegen denen, welchen er vermittelt, aber nur insoweit er geübter ist, zu verstehen und zu erklären. Im idealen Falle ist er ein treuer Übersetzer, der die Übersetzung für wichtig hält. Popularisieren ist ein dringendes Geschäft, notwendig wegen der außerordentlichen Entfernung zwischen der kleinen Zahl, die Kultur schafft, und den vielen, die an ihr teilnehmen. Der ideale Popularisator ist einer, der begeistert aufnimmt, versteht, verständlich macht, also vermittelt. Aber viele, die hierher gerechnet werden, vermitteln nicht, sondern geben sich einer von zwei Tätigkeiten hin. Entweder dem Verkauf von Bildungsware, Kultur, zurechtgemacht für den Absatz. Sie sind gleichgültig und interessiert wie der Händler an seinem Stoff. Der Verkäufer wird lesen und die Kulturwinde studieren, das gehört zum Geschäft. Man kann nicht gleichgültig sein gegen das, wovon man lebt. Alle Neuigkeiten auf dem Markt, die dieses besondere Eigentum betreffen, werden seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er ist, vielleicht als Verleger, Bilderhändler, Lektor, Redakteur, beteiligt. Nicht so sehr am Brückenschlagen, als am Kurswert des Objekts Produzent und Produkt. Das ist die eine Gleichgültigkeit gegen die Kultur im Bezirk des Zwischenhandels. Die andere ist ganz anderer Art. Gleichgültig gegen die Werke der Kultur benutzt dieser zweite Pseudomittler sie als Rohstoff für eigene Bauten, übersetzt sie ins Billigste oder spreizt sich von der Höhe dieser Werke her aufs Teuerste, als Erhöher oder Vertiefer oder Weiterbildner sowohl der Bibel als auch der Geburten um die Mitte des 20. Jahrhunderts und alles anderen Namhaften dazwischen. Irgendein durchschnittliches Beispiel: Der Autor X eines Buches mit dem Titel Pessimismus hielt einen Vortrag mit dem Titel Kulturpessimismus, ein völlig neues Kapitel zu seinem alten Thema. Da teilte ein Pseudomittler dem Zeitungsleser mit, X wiederholte seine bekannten Thesen. Der Popularisator vermittelte nicht zwischen dem Redner und denen, die ihn nicht gehört oder nicht verstanden hatten, sondern gab sich als Eingeweihter und dem Publikum nichts. In Summa: Der kulturelle Zwischenhändler zwischen Produktion und Konsumption hat die Aufgabe, wenn das folgende hässliche, aber exakte Bild erlaubt ist, schwer Verdauliches vorzukauen. Wenn es ihm außerdem noch schmeckt, ist er ideal. Wenn er für diese Aktivität nur geeignet ist, kann er immer noch sehr nützlich sein, obwohl die besten Vermittler Enthusiasten waren. Wenn er aber die Arbeit schlecht macht, weil sie auch so verkäuflich ist, oder weil er nur auf das Prestige aus ist, der geistigen Elite wenigstens äußerlich benachbart zu sein, dann ist er nicht nur unbrauchbar, sondern schädlich. Viele sogenannte Träger der Kultur, Professoren, Referenten, Verfasser von Kulturfeuilletons, Autoren dick- und dünnleibiger Bücher über Sterne, Mikroben, Goethe, sind nicht nur gleichgültig gegen die Kultur, sondern Unkraut, das sie überwuchert. Aber immer wieder: Der Makel hängt nicht an der Gattung. Kant schrieb Kulturfeuilletons, Lessing Kulturkritiken, Hegel für Schulprogramme eines Kleinstadtgymnasiums. Der Name, den man einer Tätigkeit beilegt, sagt nur etwas aus über ihre Art, nicht über ihre Bedeutung. Drittens, die Gebildeten. Stärker noch als im Reich des Kulturbetriebs ist die Gleichgültigkeit, wenn auch immer noch verdeckt, in der abermals breiteren Schicht, die erzogen worden ist, zur Kultur aufzusehen. Es ist nur ein populärer Irrtum, dass ihr Bereich früher umfangreicher gewesen ist. Im wörtlichen Sinne des Wortes eine optische Täuschung. Man versetzt sich in das Zentrum des gebildeten Bürgertums von einst. Der Horizont verdeckt die weiten Strecken außerhalb. So sieht man nichts als Bildung. Unser Blickhorizont aber liegt nicht diesseits, sondern jenseits der Massen. So klagt man über den gewaltigen Umfang einer Unkultur, der und die gar nicht von heute sind. Wenn wir alte Briefwechsel, sagen wir von der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert, lesen und noch aus manchem Jahrzehnt später, so wird uns ein tiefes Teilhaben an der Kultur spürbar und der Blick dafür verstellt, dass auch damals schon die Schicht der Gebildeten zum großen Teil gleichgültig war. Nicht weniger als heute, wo diese Gleichgültigkeit nur noch unsichtbarer geworden ist, weil lächerliche Statistiken die Wahrheit verdecken. Es kommt nicht darauf an, was einer liest, sondern was ihn nicht langweilt. Es kommt nicht darauf an, wie ich schon einmal gesagt habe, wie viel Millionen durch ein Museum geschleust werden, sondern in welchem Zustand sie herausfließen. Man kann ganz gewiss eine Statistik des Kulturverbrauchs anlegen, aber nur schwer die Unsumme von Gleichgültigkeit feststellen, die sich hinter jenen Zahlen verbirgt. Es gibt keine Methode, das herauszubringen. Ja, es ist schwer, mit sich einig zu werden, ob das Einnehmen der Kulturgüter wie bittere Medizinen, auch Allgemeinbildung genannt, besser ist als der prinzipielle Verzicht, der dazu führen würde, dass für eine Weile nur eine winzige Schar, wie im Mittelalter, mit der Tradition belastet würde. In Amerika, wo die Allgemeinbildung mit glühenden Zungen gepredigt wird, ist das Problem nur besonders deutlich. Europäischer Größenwahn rede sich nicht ein, dass es ein amerikanisches Problem ist. In Amerika gab es vor einigen Jahrzehnten den großen Kampf zwischen den Anhängern der Allgemeinbildung, die alles, was gut und teuer ist, in die Gedächtniskammern armer junger Yankees zu verfrachten suchten, und dem großen Pädagogen John Dewey, der danach trachtete, die lebenden Kräfte von primitiven Tätigkeiten her langsam zu entwickeln und diese Kräfte nicht durch die angesammelten Kulturgüter erdrücken zu lassen. In der Karikatur, die für Realität genommen wird, sieht allerdings der Kampf so aus: Dewey wollte, die Studenten sollten Schreibmaschine schreiben lernen, die Gegner hingegen waren für Platon. Dewey wurde besiegt, und das Erziehungssystem folgt auch in Amerika der gesellschaftlichen Pflicht, das Erbe auf sich zu nehmen, das sich in Schulbüchern ausnimmt wie ein »Wer ist wer in der Kultur?« Das Schlimmste ist nicht, dass trotz der eingeflößten Allgemeinbildung recht viele nicht wissen, in welchem Jahrhundert Napoleon gelebt hat. Schlimmer ist, dass die, welche es wissen, weiter nichts damit anfangen können. Das heißt, die Gleichgültigkeit gegen die Kultur ist gleich groß, ob man sie parat hat oder nicht. Sie ist ein Fremdkörper, in arme Lebendige hineingezwungen. Sie wird im besten Fall verbraucht zum Geldverdienen, öfters in kleinerer Münze, für Wettbewerbe im Rundfunk, zum Gesellschaftsspiel, zu Toasten, zum Protzen. Wichtig ist, dass in diesem Zusammenhang beachtet wird, wie wenig das, was Kultur genannt wird, die Seele noch nährt. Es gibt sehr viele pompöse Kirchen der Kultur, jeden Tag mehr, und sehr wenige, in denen man erhoben, getröstet, angespornt wird. Man kann nicht einmal sagen, dass der Lippendienst, der den großen Schöpfern und Werken geleistet wird, Heuchelei sei. Es ist viel unpathetischer. Der Respekt vor Homer, Shakespeare und Beethoven gehört zu den guten Manieren, die übrigens von einer ähnlichen Gleichgültigkeit umwittert sind. Aus dieser Einsicht stammt meine sehr bescheidene Sympathie für die Massenkultur, die man auch definieren könnte als völliges Offenbarwerden der Gleichgültigkeit gegen die Kultur. Viertens, die Massenkultur. Denn ganz offenbar wird die Gleichgültigkeit gegen die Kultur erst dort, wo sie zum Zirkus geworden ist. Man hat sich angewöhnt, diesen Kulturrummel entweder plump als Barbarei zu beschimpfen oder subtiler anzuprangern, als eine von Interessenten manipulierte Methode, die Massen zu schröpfen und gegen ihr Interesse zu beeinflussen. Das ist auch ganz gewiss richtig, aber nur ein winziger Teil der Geschichte. Man kann die Kultur nur manipulieren, wie sie manipuliert wird, weil die Manipulierte auch echte Bedürfnisse, weil nur sie manch dringende Bedürfnisse befriedigt. Die sogenannte Unkultur sagt denen, die an ihr teilhaben, mehr als die sogenannte Kultur. Es ist Zeit, die positive Leistung der Massenkultur zu erkennen. Welcher Art ist hier die Gleichgültigkeit und welcher Art der Ersatz? Die Gleichgültigkeit trifft zum Beispiel alle Werke, die der Zeit oder der Tiefe nach jenseits des ortsüblichen durchschnittlichen Erfahrungsbereiches liegen. In früheren Gesellschaften wurde eine Schicht aufgezogen, die in jahrelanger Übung mit der Vergangenheit vertraut gemacht wurde und sehr differenzierte Erlebnisse lernte. Man wurde angeleitet, die großen Werke zu absorbieren. Man wurde systematisch kultiviert. Ohne eine lange Vorbereitung ist diese Überlieferung nicht zu assimilieren. In einer Gesellschaft, in der selbst eine schmale Schicht nicht mehr Zeit hat für diesen Prozess, ist nichts anderes möglich als Gleichgültigkeit gegen das, was man nicht aufnehmen kann. Je eher man dies gesteht, umso besser. Kultur wird nicht mehr assimiliert, sondern als Rohmaterial verbraucht. Nicht, dass die 10 Gebote, Rouge et Noir, die Brüder Karamasow verfilmt werden. Wie sie verfilmt werden, ist eine Offenbarung. Und hinter dem Wie stehen nicht nur kommerzielle Ausbeuter, sondern auch Kenner der Möglichkeiten des Zuschauers. Es ist zu billig, ihm zu schmeicheln, indem man ihm versichert, er werde von Ausbeutern geplündert. Es ist ebenso billig, sich über die Produkte der Massenkultur lustig zu machen. Die Weisheiten, die in 1000 Bänden blühen, unter den Titeln »Wie werde ich glücklich?«, »Wie komme ich zum Seelenfrieden?«, »Woran glaube ich?«, sind vergleichsweise unsere Plato- und Spinoza-Filme. Die Bedürfnisse, die jene Denker befriedigen, für eine Elite, werden hier ebenfalls befriedigt, auf dem Niveau derer, die Probleme und Lösungen nur in dieser Form aufnehmen können. Die Schriftsteller, die von der Höhe sehr komplizierter Sätze auf diese Niederungen herabschauen, leisten sich den Luxus zu träumen, was aus dem entfremdeten Menschen in Zukunft werden kann. Statt nachzudenken, was dem, der in dieser Stunde lebt, helfen kann. Vor lauter Sorge um das nächste Jahrhundert, eine Charakteristik der aktivistisch kostümierten Ästheten, gibt man die Gegenwart preis. Das ist in diesen Tagen die größte Unmenschlichkeit der sogenannten Fortschrittlichen. Die Massenkultur, selbst dort, wo wir sie kritisieren müssen, tut viel mehr für die Lebenden, als ihr Kritiker, den seine Kritik beruhigt. Massenkultur ist diejenige Kultur, gegen die Millionen nicht gleichgültig sind. In jeder Kultur, von der wir wissen, ist eine schmale Gruppe der Gesellschaft ihr Träger gewesen. Ist überhaupt eine immer von einer Elite geschaffene Kultur von den Massen aufzunehmen? Ist Massenkultur möglich? Die alte, längst bewältigte Sorge war, wie macht man, was im Feudalismus und im frühen Bürgertum Besitz der privilegierten Klassen war, zum Besitz von allen? Die Frage ist gelöst worden, vom Radio, von Museen, Bibliotheken, Taschenbüchern. Die Frage ist scheingelöst worden. Nachdem nun Platons Dialoge für fast nichts zu kaufen sind, steht man vor dem Problem, dass man die Kosten nicht aufbringen kann, ihn auch noch zu verstehen. Dieser Preis kann nicht durch eine dirigierte Ökonomie niedrig gehalten werden. Deshalb setzen die massenkulturellen Aktivitäten keine Schulung voraus. Deshalb sind Technik und Sport ihre Repräsentanten. Um ein Auto zu lenken, braucht man es nicht zu verstehen. Im Sportlichen zu folgen, genügt das Gehirn eines 10-Jährigen. Und eine Kennerschaft, die er sich zum Beispiel schon im Auseinanderhalten von Automarken erworben hat. Hingegen, der Zugang zu den entscheidenden Werken der Kultur verlangt nicht nur eine Erfahrung mit Vergangenheit und Gegenwart, die nur wenige haben. Auch ein Verständnis für die spezifische Technik der Schaffenden, die, wie alle Technik, immer komplizierter wird. Das Wort Massenkultur ist überhaupt eine Fehlbezeichnung, weil Kultur eben gerade ein Wort ist, das auch im Griechenland des Perikles viele, wie viele, von der Anwesenheit bei den Aufführungen der Tragiker und von dem Umgang mit den Philosophen ausschloss. Eine Kultur, die ohne Bildung aufgenommen werden kann, verdient diesen Namen nicht. Es gibt keine Massenkultur, keine schnelle Kultur. Massenkultur ist im Verhältnis zur Kultur eine Befriedigung der zu Kultur führenden Bedürfnisse mit anderen Mitteln. Kultur ist hier nur noch der große Steinbruch, aus dem geraubt wird, was im neuen Zusammenhang leicht zugänglich ist. Das, was wir Kultur nennen, die Attitüden, die Wertungen, die Ideale, die Werke, ist immer noch da, weil die Vorratskammern, die es aufspeicherten, immer noch da sind und weil immer noch neuer Reichtum eingebracht wird. Aber genauso, wie sich die Neustädte ungeniert und höchst naiv angliederten an die alten Flecken, genau mit derselben Gleichgültigkeit hat, was eigentlich den Namen Massenkultur nicht verdient, weil es nichts mehr mit dem zu tun hat, was einst Kultur war, sich sehr breit gemacht neben den eingeschrumpften alten Bezirken. Die Kultur ist nicht breiter geworden, etwa so breit wie die Massen. Aber die Massen haben etwas entwickelt, das für sie leistet, was die Kultur einst für eine sehr begrenzte Schicht geleistet hat und deshalb mit Respekt zu behandeln ist. Da es Eliten immer noch gibt und immer geben wird, wenn auch nicht als soziale Schicht, und wenn man auch diese Vokabel nur unter größter Gefahr verwendet, weil sie als reaktionär verketzert ist, so muss bewusst in die Wege geleitet werden, was im Ansatz schon immer da war: die Gleichgültigkeit von mehreren Kulturen. Wie zum Beispiel jeder deutsche Rundfunk ein Sonderprogramm oder Nachtstudio oder eine mit anderen Namen versehene Sonderveranstaltung für einen speziellen Kreis hat, so sollte sich das Prinzip durchsetzen, dass nicht jedes Kultur- oder Unkulturinstitut für jeden da ist. Schulen, Universitäten, Kinos, Rundfunksender, Theater, Konzerte, Museen, Bibliotheken sollten unter das Prinzip der Begrenzung gestellt werden, auf das niemand durch die falsche Tür geht. Sie sollten auch unter dem Gesichtspunkt organisiert werden, dass jeder sofort weiß, ob ihn die Darbietung angeht oder nicht. Kurz: die Diktatur der Allgemeinbildung sollte gestürzt werden. Denn sie kann nicht allgemein sein, weder in Bezug auf den Umfang derer, die an ihr teilhaben, noch in Bezug auf den Umfang dessen, an dem man selbst im günstigsten Falle teilhaben kann. Im Ideal sind wir einander gleich. Tatsächlich sind wir es nicht einmal vor dem Tod, weil wir uns in sehr verschiedener Weise mit ihm abfinden. Ganz und gar nicht sind wir einander gleich in jenem Reich, das man Kultur nennt, der die einen mit Gleichgültigkeit gegen die Kultur begegnen, die anderen mit Abscheu vor der Massenkultur. Und beide, soweit sie es ernst meinen, mit gleichem Recht. Wer sich nicht um die Kindeskinder sorgt, sondern um die, welche heute teils von einer ihnen gleichgültigen Kultur, teils von einer ihnen unerträglichen Massenkultur vergewaltigt werden, sieht keine andere Lösung als die, jedem das Seine. Nicht aber Überschwemmung jedes mit allem. Unser größter Irrtum ist, dass wir glauben, alle miteinander in einer einzigen Welt zu leben, auch in einer einzigen Kulturwelt. Wir können aber Kulturelles nur sinnvoll planen, wenn wir zuvor diesen Irrtum beseitigen. Wir müssen mehrere Kulturwelten aufbauen und jeder arbeite an der und bewege sich in der, welche ihm am Herzen liegt. Dann wird es keine Gleichgültigkeit mehr geben. Unser Irrtum aber hat seinen Grund in einem noch tiefer liegenden, der falschen Vorstellung von dem, was Demokratie ist. Wir sehen immer nur gebannt auf das, was sie nicht ist. Das ist allerdings leichter ausfindig zu machen.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Professor Herbert Marcuse hält uns heute einen weiteren Vortrag, jetzt gleich unter dem Titel »Funktionen und Kritik der sogenannten Vergnügungsindustrie«. Herbert Marcuse trat zeit seines Lebens für eine Gesellschaft ohne strenge Herrschaft, aber mit modernster Technik ein. So glaubte er, sei für den Menschen ein lustbefreites Leben ohne Repressionen möglich. Für die 68er-Bewegung des vergangenen Jahrhunderts war er Vordenker und geistiger Führer, ging später aber auch teilweise auf Distanz. Die Rede zur Vergnügungsindustrie stammt vom 10.03.1959.
Vergnügungsindustrie ist ein recht locker umgrenztes Sprachgebilde. Man kann Destillen wie Opernhäuser, Scherzartikel wie illustrierte Zeitungen dazu rechnen. Und es wird noch viel deutiger wegen der Bewertungen, mit denen es beladen ist. Unser Titel »Funktionen und Kritik der sogenannten Vergnügungsindustrie« hat es in dieser Beziehung ganz besonders in sich. Er enthält in zwei Worten drei kritische Stellungnahmen. Die eine ist gegeben im Vergnügen, die andere in dem Wort Industrie, die dritte in diesem »sogenannt«, das die beiden anderen Kritiken seinerseits kritisiert. Vergnügen ist auch ein herabsetzendes Wort seit den Tagen, in denen die Gegner des Epikur seine Lehre bekämpften. Berühmt wurde diese Herabsetzung nicht so sehr in der Vokabel Vergnügen als in den eingedeutschten Fremdworten Hedonismus und Epikureismus. In ihnen wurde durch die Jahrhunderte das Vergnügen, der Genuss, die Lust verketzert. Man nennt diese Verketzerung auch fälschlich christlich, weil eine Tendenz des Christlichen das Asketische bis zum Extrem ausgebildet hat. Es ist aber die uralte Feindschaft gegen das Genießen, viel älter als das Christentum, die heute noch in der Phrase Vergnügungsindustrie mitklingt. Der Industrie hört man die Ablehnung nicht an, wenn das Wort isoliert steht. Dann ist es die Bezeichnung für eine ehrenwerte, zu großem Ansehen gelangte Aktivität. Aber angewendet auf Unternehmungen wie Film, Rundfunk, Fernsehen, Organisationen, die Stendhals Rot und Schwarz, Shakespeares Dramen und Bach für Millionen attraktiv zu machen haben, zum Beispiel Bachmusik als Begleitung von Landschaftsfotografien, gewann Industrie die Bedeutung, hier werden Emanationen des Heiligen Geistes technisch arrangiert und kommerziell vertrieben wie Spielzeug und andere Luxusartikel. Dass aber nun unser Titel dieser Kombination von zwei höhnischen Substantiven noch ein sogenannt beigegeben hat, deutet darauf hin, dass wir sowohl dem Vergnügen als auch der Industrie, die es produziert, geneigter sind. Ja, wir wollen die spöttische Aggressivität bloßstellen, welche die Zusammensetzung Vergnügungsindustrie geschaffen hat. Unsere Rede ist eine Art von Verteidigung. Fragt sich noch, für wen? In jener Chemie, der die Wortbedeutungen unterliegen, wandelt sich das Industriell sehr schnell in maschinell. Und dies ruft den leuchtenden Gegenbegriff Handarbeit hervor. Allgemeiner, Produktion eines Individuums nur mit Hilfe seiner Augen, Hände, Denkkraft und nicht viel mehr. Man ignoriert dabei vollkommen, dass dasselbe maschinell hergestellt eventuell auch viel schöner sein kann. Das heißt, die Art der Herstellung bestimmt nicht die Qualität des Produkts. Es gibt Drucke, die ästhetisch attraktiver sind als die bezauberndsten Schriften. Fotografien, die viel reicher sind als sehr reiche Gemälde. Die zweidimensionale Leinwand des Films ist nicht deswegen schon ein schlechteres Medium als die zweidimensionale Leinwand des Bilds, weil im ersten Fall der Schöpfer nicht in körperliche Berührung mit der Leinwand tritt. Es ist ein Aberglaube, dass die Mittel der Herstellung die ästhetische Qualität des Hergestellten bestimmen. Auch auf der Stradivari kann gekratzt werden. Genauso wie ein Goethe-Gedicht unabhängig ist von der widerspenstigen Feder, mit der ein Sekretär es vielleicht niederschrieb, kann ein Vergnügen unabhängig sein von den ökonomischen und technischen Faktoren, die an der Produktion mitwirkten. Die Vergnügungsindustrie ist so viel oder so wenig wert wie das Vergnügen, das sie produziert. Die Negation im Prädikat Industrie ist nur eine Verstärkung der grundlegenderen Negation von Vergnügen. Vergnügen hat mehr als einen Gegensatz, weshalb auch die Ablehnungen sehr verschiedener Art sind. Das Gemeinsame ist, dass Vergnügen nur missachtet wird, wenn es nicht zu irgendetwas gut ist. Wenn hingegen getrunken, geraucht, getanzt, gespielt und geliebt wird, für den König, das Vaterland, die Partei, einen Wohltätigkeitsbasar oder die nächste Generation, fällt das Odium des Genießens fort. Auch wenn man nachweisen kann, dass das Vergnügen die Kraft des Arbeiters erhöht. Auch für die Kultur darf man sich amüsieren, weshalb nach allgemeinem Konsens das Lustspiel eines Klassikers nicht in den Bereich der Vergnügungsindustrie gehört. Denn sie ist per Definitionem die Industrie, welche die Menschen vergnügen will, nicht um einer Leistung willen. Die Vergnügungsindustrie ist da, ohne respektabel zu sein, weil der Wertkodex unserer Gesellschaft an Leistungen orientiert ist. Es gibt noch einen anderen Widerwillen gegen die Vergnügungsindustrie, der nicht das funktionslose Vergnügen, sondern seine Qualität verurteilt. Erst mit dieser Ablehnung kommen wir auf eine Ebene, die uns eine Auseinandersetzung lohnend erscheinen lässt. Nietzsche schrieb zur Zeit der fröhlichen Wissenschaft folgenden Aphorismus: Diese Sklaven sind oft müde und regelmäßig müde, deshalb nehmen sie mit ihren Vergnügungen so fürlieb, was das seltsamste Merkmal unserer Zeit ist. Ihre Bier- und Weinstuben, ihr Maß angenehmer Unterhaltung, ihre Feste, ihre Kirchen, alles ist so mittelmäßig, denn es darf da nicht viel Geist und Kraft verbraucht werden, also auch nicht gefordert werden. Man will sich ausruhen. Hier wurde nicht gegen das Vergnügen und seine Institutionen gepredigt, nur gegen ihre Mittelmäßigkeit. Hier werden höhere und niedere Vergnügungen unterschieden. So ist wenigstens die Vergnügungsindustrie und das Ideal, an dem sie gemessen wird, auf derselben Ebene. Diese aristokratische Haltung, diese Intoleranz den verschiedenen Niveaus des Vergnügens gegenüber, von Nietzsche nur sehr laut und blendend verkündet, im Geheimen aber sehr verbreitet, hat einen guten Grund und kein Recht. Es ist unberechtigt, dass sehr subtile Genießer an ihrem Bedürfnis die Institutionen des Vergnügens messen. Wo das nicht barer Hochmut ist, liegt mindestens Revanche vor. Die Minorität, die allerdings die Möglichkeit hat, sehr laut zu sein, fühlt sich dadurch vergewaltigt, dass die Vergnügungsindustrie fast ausschließlich der Majorität dient. Sie rächt sich mit ebenso scharfsinnigen wie inhumanen Kritiken an dieser Industrie. Sie zielen, Gott sei Dank erfolglos, darauf ab, der Majorität die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu verweigern, ja, ihr Vergnügungen zu oktroyieren, die ihr kein Vergnügen machen. Man rechnet es, wie ich mit meinen Ohren gehört habe, der Masse als bösen Willen an, die atonale Musik nicht zu genießen, wie Mozarts vertrauteste Weisen. Man rechnet es der Industrie als Verbrechen an, die Werke der Jüngsten nicht so emsig zum Versand zu bringen, wie die klassischen Spender erprobten Genusses. Man vergisst, dass Tiefe und Umfang der Aufnahmefähigkeit nicht ein Akt des Willens sind und dass die Strenge gegen das Publikum nichts anderes ist als ein Kommando an Gebrechliche, sich gefälligst schneller zu bewegen. Nietzsche, um den verehrten Repräsentanten zu nennen, merkte nicht, dass es die Höhe der Unmenschlichkeit ist, die Vergnügungen der Müden zu verspotten. Man kann nicht mit einer Kritik der Vergnügungsindustrie beginnen. Beginnen muss man mit einer Kritik von Natur und Gesellschaft, die diese Müden hervorgebracht haben, schmal an Erfahrung und armselig in der Unentwickeltheit der Sinne und des Verstands. Die aristokratischen Plane eines Vergnügens am erlesensten tarnen sich bisweilen als Menschenfreunde, die im Bunde mit den Massen den Monopolkapitalismus besiegen wollen, der schuld daran sei, dass man Lehár mit mehr Vergnügen hört als Schönberg. Aber dieser Monopolkapitalismus hätte nichts gegen Schönberg, wenn er leisten könnte, was Lehár leistet. Die Vergnügungsindustrie aber kann nicht daran gemessen werden, was Vergnügen bereiten sollte oder was nach vielen Jahrzehnten einer anderen Erziehung in einer anderen Gesellschaft Vergnügen bereiten würde. Den ersten Anspruch hat der Mensch, der in diesem Augenblick mit den Organen, die ihm gegeben sind, und dem Bewusstsein, das er erlangt hat, sich genießen will. Wir verteidigen nicht die Vergnügungsindustrie, sondern das Recht des Einzelnen auf das ihm zugängliche Vergnügen. Weshalb ist das so wichtig, obwohl viele Religionen und Philosophien durch die Jahrhunderte gelehrt haben, dass es so unwichtig sei? Weil dies Vergnügen eine Befreiung ist von vielen Arten des Drucks. Und es gibt auch welche, die keine Unterdrückung sind. Man nennt diese Befreiung auch mit einem weniger feinen Namen Ablenkung. Er ist weniger fein, weil man sich nur selten klar macht, dass auch abgelenkt wird von einer sonst nicht zu behebenden Not. In jeder Zivilisation gibt es gröbere Ablenkungen und feinere, auch innerhalb der Religion, der Philosophie und der Kunst. Es ist menschenunfreundlich, dort, wo nur die gröberen wirksam sind, sie mit feineren vertauschen zu wollen. Die Flucht von einem Unbehagen hinweg ist noch nicht die höchste Stufe des Vergnügens. Sie ist erst erklommen, wenn das Vergnügen so rein ist, dass es dem Individuum nicht einmal mehr zu dienen hat, wenn es seine wesentlichste Äußerung ist, wenn das Wesen sich im Himmel fühlt. Der Anlass rechnet nicht. Georg Büchner schrieb, es läuft auf eins hinaus, an was man seine Freude hat, an Leibern, Christusbildern, Weingläsern, an Blumen oder Kinderspielsachen. Es ist das nämliche Gefühl. Wer am meisten genießt, betet am meisten. Der Maßstab, an dem die Vergnügungsindustrie zu messen ist, scheint mir nicht zu sein, was steckt dahinter. Auch nicht, welche plumperen oder graziöseren Spektakel bietet sie, sondern allein, wie weit erlöst sie das Individuum? In Büchners Worten, zum Genießen, zum Beten. Die sensibelsten und gebildetsten neigen dazu, Rigoristen des Vergnügens zu sein. Sie wollen vorschreiben, was Vergnügen darf und was nicht. Welcher sehr subtile Aberglauben zugelassen ist und welcher grellere, lautere nicht. Welche sehr kunstvolle Sensualität gebilligt wird und welche gröbere, unmittelbarere nicht. Sie sind höchst puritanische Epikureer, diese Kritiker der Vergnügungsindustrie, und wollen die Abgekanzelten auf einem Exerzierplatz für zurückgebliebene Zeitgenossen ausbilden. Aber selbst wenn das, was den feinnervigsten Vergnügen ist, das erlauchteste unter allen Vergnügungen wäre, der Mensch kann nicht leben von Achtung und Respekt allein. Besser von einer billigen Ansichtskarte hingerissen zu werden, als vor dem größten Rembrandt-Bild zu Zehenspitzen verurteilt zu sein. Es kommt nicht an auf die Bedeutung des Anlasses, sondern auf die Bedeutung der Folge für den aufnehmenden Menschen. Paul Valéry schrieb: Ich liebe Museen nicht sonderlich. Es gibt viele, die man bewundern kann. Es gibt aber keines, das einem Wonnen schenkte. Nicht die Bedeutung der Werke, sondern die Wonnen, die sie auslösen, war ihm der Maßstab. Und Wonne ist der poetische Superlativ von Vergnügen.
Soweit Professor Herbert Marcuse über die sogenannte Vergnügungsindustrie.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Die erste Hörsaalwoche liegt somit hinter uns. Heute haben wir Ihnen zwei Vorlesungen des deutsch-amerikanischen Philosophen Herbert Marcuse zu Gehör gebracht. Unseren Hörsaal finden Sie immer montags bis donnerstags hier auf D-Radio Wissen von 20 Uhr bis 21 Uhr. Ja, jetzt hat es schon eine Menge Resonanz auf diese Sendungen gegeben und genau da wollen wir jetzt einmal genauer hinschauen. Der Vater des D-Radio Wissens Hörsaal, Ralf Müller-Schmidt, ist nun bei mir im Studio. Herr Müller-Schmidt, wie lassen sich denn die bisherigen Reaktionen zusammenfassen? Was können Sie zum Feedback sagen?
Also der Hörsaal, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zurück in den Sommer, als wir uns überlegt haben, wie bringt man eigentlich so ein ganz klassisches Format, kann man ja auch sagen, ist ja eine Hochschulvorlesung, ins Radio. Da hatten wir erstmal Zweifel, dass das überhaupt möglich ist, ne? Weil gar nicht viele Hochschullehrer vielleicht so davon begeistert sind, mitgeschnitten zu werden. Und was man kennt, wenn man lange beim Radio arbeitet, sind natürlich auch Diskussionsveranstaltungen. Das ist heute ein Format, was unheimlich oft gemacht wird. Und beides wollten wir nicht. Also wir wollten einerseits nicht diese peinlichen Mitschnitte, wo man so das Gefühl hat, der da redet, der ist vielleicht gar nicht so glücklich darüber. Andererseits wollten wir eben nicht dieses Talk-Format haben zu allen möglichen Themen, die in der Weltgeschichte so rumliegen. Und dann haben wir gesucht. Dann haben wir einmal überlegt, welche Vorlesungen kommen eigentlich in Frage, haben mit großen Forschungseinrichtungen gesprochen, mit der DFG, auch mit Hochschulen konkret hier in Köln. Und dabei kam immer heraus, die haben ein Rieseninteresse daran, dass auch aktuelle Vorlesungen zu Themen der Zeit, sowas gibt's ganz viel sogar, mal ins Radio kommen. Und gleichzeitig haben wir gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir die Ersten sind, die auf die Idee kommen. Und da sind wir plötzlich bei der Suche in unseren eigenen Archiven. Und Sie kennen es ja nun mittlerweile auch sehr, sehr genau, Herr Bartsch, weil Sie da ordentlich recherchiert haben in den letzten Wochen, sind wir auf die Funk-Universität gestoßen.
Eine alte RIAS-Sendung.
Ja, das ist eine alte RIAS-Sendung, wo man also Radio im amerikanischen Sektor, das ging direkt mit der Gründung der Bundesrepublik los. Ich glaube, Sie sagten heute 49.
Also die ersten 49. Sendungen, die wir gefunden haben, stammen aus dem Dezember 49.
Und damals war eben Radio das Massenmedium. Das muss man sich einfach nochmal klar machen, wenn man das heute hört. Die Wissenschaftler und zum Teil sehr prominenten Forscher ihrer Zeit, die kamen ins Radio im sicheren Bewusstsein, jetzt tatsächlich praktisch zur gesamten Bevölkerung zu sprechen. Und das macht zum Teil dieses Pathos aus, mit dem da gesprochen wird. Ich denke, das haben wir nach dieser ersten Woche schon gehört, wenn man noch so die Adorno-Gespräche, die er zusammen mit Horkheimer und Kogon geführt hat, im Ohr hat. Man wartet immer darauf, dass das Papier raschelt und man ist sich nie so ganz sicher, sprechen die jetzt wirklich frei? Oder lesen die diesen Dialog ab? Und ich habe den Verdacht, das lässt sich wahrscheinlich letztendlich gar nicht mehr richtig herausfinden, dass die tatsächlich so sprachmächtig waren damals, dass sie in diesem gehobenen Ton so miteinander reden können. Ich glaube, das können wir heute gar nicht mehr, wollten wir auch nicht mehr.
Die alten Griechen und Römer haben diese Kunst ja beherrscht, aber die ist mittlerweile verloren gegangen.
Man weiß es nicht, weil es noch kein Radio gab. Aber damals war das ganz stark eben der Ton, der auch, glaube ich, überhaupt nicht in irgendeiner Weise überkandidelt rüberkam, sondern das war die angemessene Form damals für einen Wissenschaftler, vor sein Publikum zu treten in einem Massenmedium.
Jetzt hört irgendwann diese Schatzgrube ja auch mal auf zu sprudeln. Irgendwann können wir das alles nicht mehr senden.
Das wissen Sie besser als ich. Sie haben das Archiv im Griff.
Ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Aber wir haben, Herr Müller-Schmidt, ja noch viel mehr vor. Ja. Wir wollen ja auch aktuelle Vorlesungen, Sie haben es eben schon angesprochen, auf den Sender hieven. Wann wird das soweit sein und was wird da kommen?
Wir haben in der letzten Woche ja schon eine sehr aktuelle Vorlesung gehört von Amitai Etzioni, dem amerikanischen Soziologen. Das war im Dezember letzten Jahres anlässlich der Verleihung des Meister-Eckhart-Preises an ihn. Das ist ein sehr wichtiger Preis. Den hat zum Beispiel auch Richard Rorty, der vor einigen Jahren verstorbene, sehr großer amerikanischer Philosoph, bekommen. Also das ist schon wirklich einer der weltweit größten Preise, der für Philosophie überhaupt verliehen wird. Und Etzioni hat da gesprochen über Werte. Das ist ein großes Thema. Wir bringen das in Englisch, wenn sie auf Englisch gehalten wird, die Vorlesung, weil wir einfach glauben, dass das heute dazugehört. Damit wollen wir nicht irgendwie einen elitären Duktus pflegen oder sowas, aber einfach auch aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, wenn man das anbieten kann für Leute, die sich für so akademische Vorlesungen interessieren, dann liegt man gar nicht so falsch, wenn man denkt, das kann man verstehen, zumal dieses Vorlesungsenglisch ja auch relativ einfach ist und jeder weiß, Bad English is the language of science. Da muss man sich nicht schämen, wenn es manchmal auch ein bisschen rumpelt.
Also das wird weitergehen mit neuen Vorlesungen
auch? Auf jeden Fall. Wir führen viele Gespräche, auch mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, mit der Helmholtz-Gesellschaft, wo es eher dann auch ins Naturwissenschaftliche hineingeht, ins Naturwissenschaftlich-Mathematische. Mit anderen Forschungsgesellschaften, ich war unlängst in Marbach, im dortigen Deutschen Literaturarchiv. Auch da liegen Schätze und ich kann mir vorstellen, wenn wir die lizenzrechtlichen Fragen, jeder weiß das mittlerweile, am Ende eines langen Ganges steht irgendwann auch ein Jurist. Aber wenn wir das hinkriegen, dann ist mir um den Hörsaal gar nicht bange, weil das ist wirklich ein Format, was ja irgendwie auch so wahnsinnig einfach ist. Stellt sich einfach jemand hin und spricht eine Stunde über das, was er am besten versteht, was er am besten kann, wo sie eher einfach die Besten ihres Fachs auch zum Teil sind. Und es macht einfach einen Riesenspaß, dazu zu hören. Sowas gehört in die Radio Wissen.
Jetzt machen wir das natürlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Nochmal meine Einstiegsfrage, wir haben sie noch nicht weiter ventiliert. Wie kommen die ersten Vorlesungen, die ersten Hörsäle jetzt beim Publikum an? Wir lassen ja bloggen bei D-Radio Wissen, Sie haben jede Menge Resonanz bekommen. Was spürt man da?
Das hat mich umgehauen, weil ich überhaupt nicht davon ausgegangen bin, dass das so ins Tagesprogramm hineinreicht, was die Diskussionsfreude der Leute angeht über dieses Format. Ich habe gedacht, naja, wir brauchen am Abend etwas, was so einen Kontrapunkt setzt zu diesem ja doch sehr jugendlichen, auch ein bisschen aus der Hüfte moderierten Tagesprogramm, wo wir ganz bewusst Alltagssprache pflegen wollen. So wie man sagt, ich will was wissen, mich interessiert es, das sind meine Themen, so sollen unsere Moderatoren auch klingen. Und dann macht es plötzlich, praktisch könnte man sagen, um 20 Uhr ertönt der Gong und dann geht es plötzlich los mit Adorno, Marcuse oder Gehlen und Plessner aus den 50er Jahren. Und ich habe den Eindruck, also gerade was Adorno, das ist natürlich ein Name, der heute auch, glaube ich, noch viele Jüngere fasziniert, weil es auch so fremd ist. Ich glaube, das geht wunderbar auf. Also ich sehe es mittlerweile gar nicht mehr als einen Bruch, sondern als so eine Art Entschleunigung dann um 8. Und plötzlich taucht man in diese Welt ein, der Vorlesungssäle, der akademischen Vortragskunst auch. Ja, das ist Kunst und kann sich da im Grunde, an die Hand nehmen lassen und einsinken. Das hat fast was Meditatives. Also ich finde es wunderbar. Und ich glaube auch, das habe ich in den Tweets und auch auf unserem Blog dem so entnommen. Es gab viel Kritik über alles Mögliche im Programm, die wir sehr ernst nehmen. Aber an der Stelle, glaube ich, sind wir beim Hörsaal so ein bisschen auf fast Gegenliebe gestoßen. Und da versuchen wir natürlich jetzt auch dran zu bleiben und die zu erwidern.
Dennoch gibt es offenbar noch offene Fragen. Also was ich mitbekommen habe, ist, dass sich so manche darüber beklagen, dass sie ja gar nicht wissen, was sie an den folgenden Tagen erwartet. Genau. Was kommt thematisch genau? Arbeiten wir daran? Oder natürlich arbeiten wir dran, aber wie können wir denen entgegenkommen?
Also es ist so, dass wir ja, das haben wir auch immer gleich von Anfang gesagt, wir versuchen so schnell wie möglich online auch das eben abzubilden, was wir on air machen. Also wir wollen auf der Website natürlich den Hörsaal auch dokumentieren. Ich kann vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zwei Sachen sagen an der Stelle, die wichtig sind. Also Einmal werden wir jetzt ganz schnell eine Programmvorschau machen. Wir beide arbeiten ja intensiv am Erschließen der Archive und an der Vorbereitung eben der gegenwärtigen Vorlesung. Ich denke, wir brauchen für die Gegenwart noch ein paar Wochen. Da muss man ganz realistisch sein, zumal ja auch die Semester noch nicht begonnen haben an den Hochschulen. Wir werden immer mal wieder ein, zwei interessante Sachen haben, aber das braucht noch etwas Zeit. Was das Erschließen der RIAS-Archive der Funkuniversität angeht, sind wir ja beide dran. Das werden wir auf der Website zeigen, was da jetzt in der nächsten Woche schon los ist. Und dann natürlich auch von da aus die große Frage, können wir das als Audio auch eben Audio on Demand, also zum Nachhören, vielleicht sogar als Podcast anbieten? Ich muss ehrlich sagen, mir ist da die Rechtslage an der Stelle noch nicht klar. Auch das prüfen wir im Augenblick, gerade weil ich mir vorstellen kann, dass natürlich sowas eine wunderbare Geschichte ist, wenn man in der S-Bahn mal in Ruhe eine Stunde hat und sowas hören will. Aber ich kann nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben auch auf der dradio.de-Seite den Radiorekorder. Man kann sowas auch mitschneiden. Das ist lizenzrechtlich vollkommen unbedenklich. Das kann man auch beim ganz normalen Radioprogramm früher mit dem Kassettenrekorder machen.
Also zum privaten Gebrauch muss man dazu sagen,
ganz genau. Das ist wichtig,
nicht kommerziell.
Klar, aber wer will schon mit Adorno kommerziell arbeiten, ha?
Aber was machen wir jetzt, Herr Müller-Schmidt? Wenn jemand am Montag Adorno, Sie sagen es, verpasst hat, dem können wir doch was bieten.
Klar, können wir ihm was bieten am nächsten Samstag. Da gibt es nämlich 12 Uhr die Vorlesung der Woche. Interessanter Termin. Da setzen wir uns einfach mal hin, gucken, wie war so die Resonanz im Lauf der Woche. Und das ist klar, da kommt nochmal Adorno über die Menschen und der Terror am Samstag, 12 Uhr mittags, High Noon. Nächste Woche Montag geht es dann weiter mit einem anderen großen Namen. Noch nicht so lange verstorben, Ralf Dahrendorf spricht über Arbeit und Beruf in der industriellen Gesellschaft 1959. Können Sie sich vorstellen, Herr Bartsch, wie das klingen wird?
Ja, ich habe schon mal reingehört.
Da gibt es noch keine Computer. Da war noch die Rede wahrscheinlich von Fließbändern als der Ort der Innovation und auch der Transformation der Arbeit, ne?
Ja, vor allen Dingen gab es damals auch schon so Probleme, die Monotonie der Angestellten, im Leben der Angestellten. Da wiederum, das wundert mich dann, das Phänomen haben wir ja heute auch an vielen Arbeitsstellen, nicht nur am Fließband, auch bei Sachbearbeitungen am Schreibtisch, dass die Monotonie als Phänomen ja auch geblieben ist. Und das dann mal zu sehen, wie war das vor 50 oder 60 Jahren, wie wurde das da empfunden als Monotonie? Wie hat sich die Monotonie gewandelt und ist doch irgendwie geblieben? Das, glaube ich, solche Sachen
vielleicht
sind spannend.
Vielleicht ist das, was man damals Monotonie heute nennt, heute unsere Entspannung. Man weiß es nicht.
Ja.
Wir machen weiter am Dienstag mit Herbert Kundler, interessanter Mann, RIAS-Intendant in diesen Jahren, in den 50er Jahren. Wir gehen zurück ins Jahr 1955 und eben auch ein sehr gebildeter, ein akademischer Intendant, wenn man das so sagen darf. Der spricht über Universitäten und Studenten und das gut 10 Jahre vor 1968. Ich glaube, das ist sehr spannend, weil wir ja heute auch wieder sehr viel über Universitäten und Studenten sprechen. Und wir werden da doch merken, dass das vielleicht schon ganz schön lange her ist, was damals unter Hochschulleben verstanden wurde.
Alles ist im Entstehen und im Entwickeln. Wir haben das in dem Gespräch thematisiert. Wir sagen auch ganz ehrlich, wir halten nicht rein an der Vorlesung per se fest, sondern es gibt, wie bei Ezioni diese Woche, auch Preisverleihungen. Was können Sie sich noch alles vorstellen?
Ich kann mir auch Diskussionen vorstellen, aber es müssen also so für meinen Geschmack dann auch wirklich ganz hochrangige Sachen sein. Was ich mir da nicht so vorstellen kann, sind so die allseits ja auch ziemlich florierenden Talk-Formate zu so ein bisschen allgemeinen Themen. Dafür gibt es andere, die können das besser. Sagen wir es mal so rum. Aber ich glaube, wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf die dicken Bretter, die gebohrt werden. Ruhig in einem ganz positiven Sinne aufs akademisch-wissenschaftliche. Und ich glaube, dass wir dann da auf einem guten Weg sind. Und sollten wir das nicht sein, haben wir die Hörerinnen und Hörer, die werden uns das dann schon wissen lassen.